Heute bei Mathecancast.
Die Dame war halt damals jung und blond und hatte große Brüste, also war sie wahrscheinlich sehr begehrt bei einigen Herren.
Die armen Menschen der 90er.
And now, time for some amusing and human experiments.
When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer
makes us see the difference between
right and wrong. As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take
three drinks.
Hallo und herzlich willkommen zu Drei Männer und einem Film, der Movie Break Theken Podcast. Und ich habe eine Erkenntnis gefunden, und zwar, er hätte auch so heißen können, Sechs Augen und ein Film, denn wir alle sind Brillenträger. Das ist mir gerade eben erst aufgefallen und damit hallo Kühn und hallo Max.
Aber wären das dann nicht zwölf Augen?
Zwei im
so,
Sinn.
Weil wir sechs Augen haben und jeder noch eine Brille. Und
ja, stimmt. Ja,
ja, den Dis-Vier-Auge habe ich eh noch nie verstanden. Ja. Und damit hallo. Stu.
Ja.
Hallo Stu.
Wir haben was Tolles heute vor. Wir reden heute über zwei Filme. Und um das nochmal abzurunden, hat der Kühne vom Vorfeld schon so gesoffen. Der Max ist hundemüde und ich auch. Das heißt, es wird ein super Podcast werden. 18 Karate Gold Podcast, das kann ich euch versprechen. Und seien wir ehrlich, die beiden Filme, über die wir reden, Klassiker des Action-Genres mit dem besten Menschen der Welt. Es gibt keinen besseren. Wir reden über Alarmstufe Rot 1 und 2 mit Steven Seagal. Wir haben versucht, im Vorfeld so ein bisschen auszuklamüsern, wie wir das besprechen wollen. Wir sind zu keiner Einigung gekommen. Deswegen kommt jetzt die obligatorische Frage für beide Filme. Und zwar, wann habt ihr Alarmstufe Rot 1 und Alarmstufe Rot 2 gesehen und wie hat er damals auf euch gewirkt? Was ihr nicht sehen könnt, dass meine zwei Fatzenkollegen gerade eben versucht haben, mich rauszubringen. Das haben sie nicht geschafft. Victory for Stu. Deswegen, Kühne, wann hast du die Filme zum ersten Mal gesehen und wie wirkten sie damals auf dich?
Also erstmal, wir haben nicht versucht, dich rauszubringen. Wir haben, wie heißt das, Aikido gemacht, um uns einfach auch ein bisschen in Stimmung zu bringen für die Filme.
Mhm. War das Aikido?
Ja, ich meine, das ist Aikido, was er da macht.
Das war mehr Wespen wegfuchteln.
Ja, okay, gut. Aber das haben ja jetzt die Leute nicht gesehen.
Nice.
Also, lass uns einfach behaupten, das war Aikido. Mhm. Und wann habe ich Alarmstufe Rot das erste Mal gesehen? Leider Gottes, so langweilig wie eh und je. Immer, das war die Actionfilmphase in den, ja, Mitte der 90er, als dann so alles dann irgendwie so über den Tisch lief, wie Lethal Weapon, wie Stirb langsam, wie die Schwarzenegger-Filme. Und da kam mir dann eben auch der gute alte Mr. Steven in den Sinn. Und ein Kumpel hatte den besorgt und er fand die ganz toll. Er hatte die auch schon irgendwie zwei, dreimal gesehen, war großer Seagal-Fan. Und ich muss sagen, als ich die damals gesehen habe, war ich selbst als jugendlicher Bursche etwas unterwältigt.
Okay.
Etwas unterwältigt. Also ich müsste so 12 gewesen sein oder so und habe mir gedacht, das spiegelt jetzt nicht das wieder, was ich mir eigentlich von einem Actionfilm erwartet habe.
Ja, was man auch so für Erwartungen hat, wenn man 12 Jahre alt ist. Max, wann hast du die ersten beiden Teile, der Schwachsinn, den ersten und den zweiten Teil gesehen und wie wirken? Ja, komm, mach.
Ganz kurz, danke Kühne, dass wir dann diese Filme schauen durften, die dich unterwältigt haben.
Nein, ich wollte dir vielleicht noch kurz zur Erklärung. Unser Freund, der Max, hat uns einfach gesagt, dass er in seinem ganzen Leben noch nie einen Steven Seagal-Film gesehen hat.
Und wir müssen es heute ausbaden. Dankeschön, Max. So.
Ich habe das öffentlich gemacht. Ich bin damit in die Öffentlichkeit gegangen.
So. Und ich finde schon, dass jemand, der beim Thekencast mitmacht, dass der eben auch mal Mr. Seagal in Action gesehen haben muss. Und deswegen heute diese Filmauswahl. Max, wann hast du die Filme das erste Mal gesehen und wie wirkten sie damals auf dich?
Also den ersten Teil habe ich gestern gesehen, nachdem ich den ganzen Tag übermüdet war und vollkommen fertig und ich mir dachte, ich muss diesen Scheiß jetzt hier mir echt reinziehen. Habe ich gemacht. Und dann habe ich den zweiten Teil angefangen, musste dann abbrechen und habe dann heute den Rest noch davon gesehen. Habe aber festgestellt, und das ist die wirklich wichtige Nachricht, ich habe den zweiten Teil schon mal zumindest teilweise gesehen gehabt. Denn es gab eine Szene, auf die kommen wir später zu sprechen, grandios, wo ich mir dachte, Moment, kommt die jetzt etwa gleich vor? Ist das der Film? Oh mein Gott. Ja, ich habe den schon mal nachts teilweise gesehen. Und das heißt, ich muss auch diesen Herrn Seagal schon mal gesehen haben.
Ist gut. Okay.
Das hat mich beruhigt.
Ja.
Mich und meine Vita, Filmvita.
Okay. Ich habe den ersten Teil damals auch auf VHS-Kassette gesehen bei meinem Onkel. Der hatte die Kauf-VHS-Kassette. Das war aber, glaube ich, schon so, ja, es muss so 96, 97 gewesen sein. Also nicht wirklich, da war der schon ein, zwei Jahre auf Video erhältlich, der Film. Ich glaube auch, es war nur die geschnittene Fassung. Ich weiß noch, dass es in dem ersten Teil eine Szene gab, wo die VHS-Qualität sehr zu wünschen übrig lassen hat, weil er vermutlich da immer wieder zurückgespult hat. Da kommen wir dann wahrscheinlich gleich noch drauf. Und den zweiten Teil habe ich bei der Mutter einer Freundin gesehen und war damals schon überrascht, wie viel besser ich den fand. Also ich fand den ersten Teil damals toll, aber den zweiten fand ich richtig stark. Ob das heutzutage immer noch so ist, das werden wir jetzt herausfinden, aber jetzt ist natürlich erstmal Zeit für ein bisschen Bier.
Ja, ich habe schon gedacht, ich hatte ganz kurz, also ich hatte Sorgen, du hast es vergessen.
Nein, ich hab es nicht vergessen.
Das passiert, wenn du ein Doppelfeature wählst, da geht einfach alles durcheinander.
Ja.
Wir haben jetzt die Leute, die nur wegen dem Bier zuhören, die haben wir jetzt verloren.
Ja,
die sind nie mehr da.
Ja, ich weiß, aber ich möchte mit solchen Leuten auch nichts zu tun haben, die nur für Alkohol hier sind. Das hier ist eine Sendung, da geht es um Kunstverständnisse und nicht um Alkohol. So, das ist gesagt. Wenn ihr noch dran geblieben seid, ihr seid unsere Freunde, willkommen. Wir sind Stu, Max und Kühne und wir reden über Filme, aber jetzt erst doch ein bisschen über Bier. Und was kredenzen wir unserer Leber? Und Max, du machst den Anfang.
Ich habe mir mal wieder was dabei gedacht, aber nicht viel. Ich habe mir gedacht, bei so einem Film denke ich mir auch nicht viel dabei. Also gehe ich in den Laden und bei dem Film Alarmstufe Rot kaufe ich irgendein Bier, das rot ist. Und es ist die 5-0er rote Version Export geworden. Ich kenne dieses Bier noch auf Festivals, da haben wir aber immer irgendwie die schwarze Version und die grüne. Ich glaube, die grüne ist das Radler. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie dieses rote Bier heute auf mich wirken wird.
Spoiler, nicht gut.
Wobei der Kühne hat bei der Enthüllung deines Biers geschaut, als ob du den Heiligen Gral in der Hand hältst.
Nee, das war mehr so ein Weg, so, hör auf!
Tatsächlich, das kann man gut trinken.
Das Gesicht sagt was anderes.
Ja, es ist die Kohlensäure. Ich habe da vorne eine Cola gesoffen, damit ich hier durchhalte. Das war's. Aber der Geschmack ist okay.
Okay. Kühne, bitte.
Ja, ich habe vergessen, Bier zu holen. Ich habe Brinkhoffs. Ich habe einfach eine Flasche Brinkhoffs Nummer 1.
Weil Steams egal, einfach die Nummer 1 ist. Ne? Das
ja, ich schon. Wollte es erst sagen. Ich dachte, ich komme damit rum. Aber das wäre euch aufgefallen, wenn ich dann wieder ein bisschen rumgeflunkert hätte. Und natürlich ist Mr. Seagal die Eins. In seinem Film wird auch vollkommen klar, dass es niemand anderen gibt außer ihn. Mhm. Aber das ist nicht der Grund. Nein, ich habe einfach vergessen, mir ein besonderes Bier zu holen. Ich habe jetzt Brinkhoffs Nummer 1.
Okay, Prost. Gut. Dann Prost. Ja, ich war gestern noch in Köln unterwegs und da war ich im Getränkemarkt und habe mir zwei Biere geholt, zwei Filme, für jeden Film ein Bier. Ich habe auch noch was Rotem gesucht, habe auch dieses Bier gefunden, was du da hast, lieber Max, aber da dachte ich mir so, nein, das, denn ganz ehrlich, ich habe noch nie eins dieser Biere getrunken von diesen Fünfer, noch nie, ich weiß. Das erste Bier, was ich mir geholt habe für den ersten Film, ist ein naturtrübes Pilz, ein Zappes, so viel wie in, wenn man den Film im Fernsehen guckt, würde ich wegzappen. Und das zweite Bier
nice.
Ist ein Kampler Hoppler wie ungefähr Hoppler, den hatte ich besser in Erinnerung. Und das sind meine zwei Biere für den heutigen Podcast. Ich werde jetzt das Zappes aufmachen, beide auch gerade eben erst frisch aus dem Kühlschrank raus. So. Ja, wenn ich es vor dem Mikrofon gehalten hätte, hätte man auch was gehört. Egal. Prost, Jungs, auf uns und auf Steven. Prost. Mir fällt übrigens ein, ich habe noch ein Bier, was ich bei diesem Bier-Family gekauft habe, immer noch im Schrank. Aber weil die anderen so scheiße waren, traue ich mich nicht dran. Aber laut Etikett ist es noch bis Sommer nächsten Jahres haltbar. Also, es kommt noch.
Ich muss auch noch was hinzufügen. Ich habe noch einen Tannenzäpfel übrig für danach.
Ja, ich habe noch ein zweites Brinkhoffs Nummer 1. Nee,
das Tanzzäpfel ist noch übrig von der Robin Hood-Sendung.
Achso. Ich dachte einfach nochmal Nummer 1, weil Steven macht auch einen zweiten mit.
Das ja. Ist dann super. Okay, Alarmstufe Rot 1 und 2. Wie gesagt, wir wissen nicht so richtig, wie wir das jetzt hier handhaben sollen. Das Gute ist, dass uns die beiden Filme aber ein bisschen die Karten spielen, denn im Grunde ist es ein und derselbe Film. Es ist ein Stirb langsam Rip-Off. Steven Seagal spielt Casey Ryback. Koch und ehemaliger Supermilitärfuzzi. Der kann einfach alles. Und im ersten Teil kocht er auf einem Militärschiff. Das wird von Terroristen überfallen. Und dann macht Casey Ryber die tot. Und alle sind glücklich, außer die Terroristen. Und im zweiten Teil ist Steven Seagal als Casey Ryber im Zug unterwegs. Und Überraschung, da kommen dann Terroristen und machen Trubel. Und dann sagt Casey Ryback so, nö, nicht mit mir. Und dann tötet er alle. Die Bösen natürlich nur. Und alle sind glücklich. Das ist im Grunde Alarmstufe Rot 1 und 2, Under Siege, wie die Filme original heißen. Oder habt ihr das Bedürfnis, noch irgendwie storytechnisch irgendwas Essentielles hinzuzufügen?
Nö, von mir aus können wir jetzt mit dem Bodycon-Quiz weitermachen.
Ja. Sagen wir mal so. Also viel hinzuzufügen gibt's nicht. Ich find's aber irgendwie spannend, dass insbesondere der erste Teil für mich irgendwie nie so ein richtiges Stirb-Langsam-Rip-Off war. Aus dem Grund, weil in dem Film immer zwischendurch, da hat er immer von Leuten Hilfe. Aber auch nur dann, wenn das Drehbuch das gerade eben wollte. Und das hat mich auch dieses Mal wieder ganz arg gestört. Also den zweiten würde ich wirklich noch als ultimatives Rip-Off nehmen, weil es einfach genau das gleiche ist in einem Zug. Aber beim ersten, der versucht irgendwie mehr zu sein, hatte ich zumindest immer so irgendwie im Gefühl.
Also das stimmt schon, dass er Hilfe bekommt von seinen Kameraden da teilweise, aber was bei mir so das der Grund ist, warum es für mich eigentlich kein richtiger Stirb-Langsam-Klon ist, also ich nenne es einfach mal Klon, die Figuren von John McClane und Casey Ryback sind halt schon sehr unterschiedlich, weil, das haben wir schon mal festgestellt, bei Stirb-Langsam, da ist halt so, der bekommt doch auf die Fresse. Ja, der leidet, der schwitzt, ja, der muss auch kämpfen, der zweifelt an sich selbst. Casey Ryback ist halt der ultimative Motherfucker. Der kann alles. Sogar seine Bouillabaisse ist besser als die von Paul Bocuse. Max möchte was sagen?
Ja, da würde ich gerne einhaken, was so ein bisschen den Unterschied zu Stirb langsam zeigt. Sie wurden angeschossen. Das war nur ein Streifschuss. Halten Sie das für eine Schusswunde? Das ist doch bloß ein Kratzer. Original aus dem Film. Das ist so ein Katastrophensatz. Das ist, das bringt's auf den Punkt, was ich an diesem Film hasse, was ich an Steven Seagal hasse. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast.
Ja, also ich habe ja auch gesagt, ich müsste ja auch so circa, wie du, so 97, 98 diese Filme mal gesehen haben. Und damals ging es mir tatsächlich schon auf den Sack, dass insbesondere in Teil 1 und zu Teil 2 werde ich später noch ein paar bessere Worte sagen, aber insbesondere in Teil 1 geht's mir so auf den Sack, dass es nicht mal den Hauch eines Problems für Casey Ryback gibt. Steven geht da durch, wenn er mal einen One-on-One-Fight hat, geht er ungelogen, ich glaube, der längste geht 7 Sekunden oder sowas.
Und das ist gegen den Endgegner.
Ja, gegen den Endgegner. Der Endfight hat, glaube ich, eine Minute auf dem Tacho oder sowas. Und der hat mir einfach gar keine Probleme, dieser Typ. Und das nervt mich schon, weil mir ist natürlich vollkommen klar, wenn du dir einen Stirb langsam anguckst oder viele andere Rip-Offs oder so, natürlich werden die das in irgendeiner Art und Weise schaffen. Aber ich hab's auch gerne, wenn ein Spannungsbogen in einem Film existiert. Und gerade in Alarmstufe Rot finde ich nicht, dass der in irgendeiner Art und Weise spannend ist. Kein Stück.
Ja, also geht mir genauso. Ich find's halt so bezeichnend, du hast halt Tommy Lee Jones als Antagonisten da.
Boah, ja.
Tommy fucking Lee Jones, der ja mit dem Regisseur Andrew Davis ein Jahr danach Auf der Flucht gedreht hat und dafür einen Oscar gewonnen hat. Und dann siehst du den hier als Bösewicht. Und der ist ein guter Bösewicht. Ich will nicht sagen, dass das Oscar-würdig ist, dass es unvergessen ist, aber das ist ein Bösewicht, der funktioniert, ja? Der ist unsympathisch, der ist ein bisschen psychopathisch. Und dann kommt der große Payoff, dass der Gute endlich dem Bösen gegenübersteht. Und das geht halt nicht mal eine Minute. Also, wenn du wirklich all das davor abziehst, so von diesem, wo sie einfach so sagen, ja, guck mal hier, ich habe ein Messer. Ja, schön, ich habe auch ein Messer. Das ist die Antithese zum Finale von Phantomkommando.
Ja.
Ist wirklich so.
Stimmt.
Ja? Und ansonsten muss ich auch sagen, ich fand die Action an sich, also die Action ist gut inszeniert, finde ich. Die ist solide, man erkennt, was passiert, ist so 90er-Jahre-Action. Aber ich kann auch nicht behaupten, dass ich da jetzt bei der erneuten Sichtung saß und dachte, ui, das macht Spaß. Also sowas wie bei Con Air, wo du halt immer noch Action drin hast, wo du denkst so, okay, die da kracht es, die ist auch so übertrieben, dass es Spaß macht, oder die ist so gut inszeniert, dass sie auffällt. Nee, ich fand bei Alarmstufe Rot 1, das war so, ja, das floss so alles so vor sich hin.
Also, ich muss sagen, ich habe den jetzt das erste Mal gesehen, habe nicht viel erwartet und finde auch, meine gesamten Sympathien sind auf einem amerikanischen Militärschiff auch generell schon mal irgendwie begrenzt. Aber das Ding war einfach, dass der, dass mich, also ich war, erstmal war ich bass erstaunt, dass Tommy Lee Jones und sowas mitspielt. Das war für mich eine Überraschung, eine positive Überraschung. Aber was ich ganz dramatisch fand, war, dass dieser Gary Busey, der den Commander Krill spielt, so ein katastrophal schlechter Schauspieler ist. Das war, ja, das war unglaublich. Da gab es so Szenen, da dachte ich mir, da sitzt Tommy Lee Jones gerade irgendeinem Seifenoper-Darsteller gegenüber und du hast echt so das Gefühl, what?
Willst
das
du?
Ist wirklich so, ja. C-Movie trifft A-Liga.
Pass auf, da habe ich einen wunderschönen Trivia-Fact. Ich glaube, den habe ich schon mal erzählt bei unserem zweiten Thekencast, wo wir Deadly Revenge mit Steven Seagal besprochen haben. Aber der ist so gut, ich muss ihn nochmal loswerden. Und zwar, wir wissen ja, es gibt einen zweiten Teil. Und es soll wohl so gewesen sein, dass Steven Seagal sich im Urlaub befunden hat und der zweite Teil wurde vorbereitet, unter anderem das Casting. Und da haben sie, hatten die großartige Idee, oh, wir haben einen super Darsteller für die Rolle des Schurken. Ja, wen denn? Gary Busey. Moment mal, Gary Busey? Der spielt doch schon im ersten Teil mit. Ach, wirklich? Oh. Ja, ist jetzt scheiße. Wieso scheiße? Ja, hat einen Vertrag schon unterschreiben. Ja, löst den Vertrag auf. Ja, da ist diese Pay-or-Play-Klausel. Das heißt, sie haben ihm fast $1 Million dafür bezahlt, weil er halt nicht mitspielen konnte im zweiten Teil. Das muss sie verreinziehen.
Ja, da hätte man aber echt noch den bösen Zwillingsbruder draus machen können. Der hat ihm recht.
Ja, ja, das ist. Ja.
So wie Irons und Gruber, irgendwie so.
Ja.
Ja. Aber gut. Gut für den zweiten Teil. Deswegen ist der zweite Teil auch bekanntermaßen besser.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir nicht einer der wenigen sind, die den zweiten besser finden. Ich glaube tatsächlich, im allgemeinen Konsens kommt Alarmstufe Rot relativ okay bei den Action-Fans weg.
Ganz ehrlich, also, ich fand den ja früher auch gut. Also ich habe, wenn du mich früher gefragt hättest, so Stopp langsam Klone, was sind denn Favoriten, hätte ich immer gesagt, Sudden Death, Alarmstufe Rot 2. Das sind die zwei, mit denen gehst du auf Nummer sicher, die sind gut. Und ich habe den ersten Teil vor 3-4 Jahren nochmal gesehen und da fiel mir schon auf, so, der ist nicht gut gealtert. Ne? Und jetzt bei der erneuten Sichtung war ich nicht fassungslos, aber wirklich auf eine negative Art überrascht, wie wenig mir denn noch mehr zusagt.
Ich glaube, in diesem ganzen Konstrukt von Alarmstufe Rot 1 verbirgt sich ein wirklich okayer bis guter Film. Und ich kann dir nicht beipflichten, du hattest vorhin über die Action-Szenen gesprochen, Stu. Da gibt es schon Action-Szenen, die ordentlich Wucht haben oder ordentlich Wucht hätten, wenn es nicht Steven Seagal wäre, der die Hauptrolle spielt. Du hast tolle Explosion, die sehen handgemacht aus, das wirkt alles, das bumst schon ordentlich. Die Bedrohung und das Setting finde ich gut, das macht auf jeden Fall Laune. Und die haben natürlich auch das ein oder andere Setpiece, wo ich mir dachte, ja, da kannst du wirklich eine schöne Action-Szene draus machen. Alleine wenn der in dieser Werkstatt da, die 8 Handlanger da eben in einer halben Minute dann da fertig macht. Da hättest du wirklich tolle Action-Szenen draus machen können. Aber ich glaube, und das hatten wir ja wirklich schon bei Deadly Revenge gesprochen, dass ja Steven Seagal so ein Riesen-Ego hat. Ich glaube tatsächlich, er hat, glaube ich, auch am Drehbuch irgendwie mitgedoktort. Und ich glaube, er hat sich reingeschrieben, ja, egal was passiert, ich muss in jeder Szene der absolute Bad Motherfucker sein. Und dadurch ist es natürlich so, dass er nie einen Schlag abbekommt. Jeder Gegner ist tatsächlich in 0,4 Sekunden abgefrühstückt, hat irgendwie einen Handkantenschlag gegen den Hals bekommen und ist kaputt. Und dadurch glaube ich, ich hätte ihn gerne unter, ich würde nicht mal sagen, dass die Regie scheiße war. Aber ich hätte diesen Film einfach mal gerne mit einem anderen Hauptdarsteller gesehen, der eben nicht seine Finger unbedingt in dem Drehbuch mit drin hatte. Und ich glaube, dann hätten wir wirklich ein okayes bis gutes Rip-Off gesehen, weil ich glaube, unter dem Ganzen verbirgt sich ein wirklich okayer Film.
Ja, wobei es gibt eine Sache, die finde ich wirklich gut bei dem ersten bei Alarmstufe Rot 1. Und zwar, Er ist ja Koch. Das ist ja so der Running Gag, dass er eigentlich Koch ist, aber eigentlich auch Supersoldat. Wer kennt das nicht? Ne, zweiter Bildungsweg wahrscheinlich. Und ich finde, lach mich dafür gerne aus, aber am besten gefallen, jetzt bei der erneuten Sichtung von der Lampschuhwut 1, hat mir die komplette Part, wo er einfach in der Küche steht und mit seinen Jungs rumfaxen.
Oh nein. Absolute, da hatte der Film für mich verloren. Das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Diese Montage, um ihn irgendwie als menschlich darzustellen, als nicht Killermaschine, als jemand, der mit seinen Jungs irgendwelche Witze macht, das war so platt, plump und
nein,
schlecht.
Aber
war so schlecht geschaut. Der Typ, wenn der lacht, das ist
Ich glaube, bei mir kommt hinzu, dass ich einfach, sei mir nicht böse, Max, dass ich im Gegensatz zu dir wesentlich mehr Steven Seagal-Filme gesehen habe, auch Steven Seagal-Filme, die nicht älter sind als 10 Jahre, ja?
Okay.
Und ich finde, er versucht zumindest dort menschlich zu wirken. Und das ist schon viel wert.
Okay.
Natürlich auch in diesen ganzen Szenen, wo er auf Kumpel macht, ist das so gedreht und so geschrieben, von wegen, der ist der Geilste, der Beste, der Coolste, ja, die Supernuss vor dem Herrn, ja, ein Superkühne, möchte ich fast schon sagen.
Und er kann Breakdance. Vergisst das auch nicht. Er kann auch zusätzlich Breakdance.
Ja, er kann halt eben alles. Er kann fucking alles. Dass der nicht übers Wasser geht, ist alles. Ja.
Yeah. Ja. Da, ne, im Wasser war seine Schwachstelle, da wurde erwischt.
Ja.
Das ist auch so geil. Da kriegt er einfach diesen fucking Haken da in die Schulter rein.
War danach
und das
kein Thema
mal
mehr.
Ein.
Ja, aber das noch kurz zu der Anfangsszene. Was mich halt stört, ist auch, wie er diesen Witz erzählt. Und alle lachen und er lacht und es ist so gestellt. Es ist einfach so, dass der kommt, der kam zu mir nichts rüber. Und das war übrigens der Anfang, nachdem ich euch geschrieben habe. Scheiße, ich habe noch 3 Stunden vor mir. Also das war der Moment, wo der Film mich schon verloren hatte.
Grüße geht übrigens raus an Carlo, der mich in dem Moment gefragt hat, was guckt ihr denn? Und ich ihm geantwortet habe, Alarmstufenrot. Und er so ein guter Film.
Grüße geht raus an Carlo.
Schucki, habe
der
noch
Mann
3 Stunden vor mir. Bitte helft mir. Schucki, jetzt 2,5. Ich möchte mich umbringen. Schucki, bitte, bitte, erlöse mich von meiner Qual. Schucki, oh, zum Glück, meine Frau ist da. Vielleicht geht es ihr schlecht. Nein. Hier geht es super, ich kann weitergucken. Verdammt, ich hasse euch. Tja.
Das war wirklich gut, gut. Wie heißt das? Freestyle. Großartig.
Also,
ja, aber na, okay, zu der Action kann man, ja. Ich verstehe euren Punkt. Dieses mit dem, es kommt wenig Spannung auf. Tatsächlich sind dann solche Filme sehr daran, ja, ist das Wichtigste eigentlich in solchen Filmen dann, dass sozusagen die Action selber dann auch so viel Spaß macht, dass sie die Spannung irgendwie wieder wettmacht. Wenn ich dann aber sehe, wie dieser Mensch mit seinen Handkanten hin und her fuchtelt und dann das Messer rauf und runter und dann einfach wieder ein Schnitt ist und dann hat er ihn auf einmal irgendwie an der Schulter und dreht ihn zur Seite und dann ist wieder zurück und sie fuchteln wieder in der Luft vor sich. Das ist ernsthaft. Inwiefern kann man das irgendwie ernst nehmen? Und ich lache mich einfach tot, wenn ich das sehe.
Dazu, da muss ich den Mr. Seagal doch ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist natürlich diese Kampfsport-Richtung, ne? Das ist mit diesem Fuchteln und mit dem Abwehren und Unfaken oder sowas. Das kann ich ihm ja fast nicht vorwerfen. Es sieht affig aus. Ich finde, im zweiten Teil gibt es später im Finale auch so Szenen, wo ich mir dachte,
ja, fast schlimmer.
Ich hätte mich geschämt, das zu drehen. Aber das ist eben dieser Kampfstil. So,
ja,
kann
aber
ich
ganz ehrlich,
finden.
Leute,
ich hau trotzdem den
Leute, wenigstens steht er dabei. In seinem letzten Film sitzt er dabei nur noch. Es gibt in den letzten Filmen Szenen, da dubelt er sich, wie er eine Treppe hochgeht. Also bitte, Leute. Das ist. Ja. Und noch was. Das ist mir aufgefallen und ich habe recherchiert. Und zwar ist mir aufgefallen, dass er im ersten Teil nicht sein Markenzeichen hat, nämlich diesen Ponyschwanz. Ja. Und
hat er nicht.
Das zeigt wohl sehr gut, dass Alarmstufe Rot der Film war, der ihn endgültig zum Action-Superstar gemacht hat. Weil da konnten sie ihm auch sagen, Steven, nee, so geht das nicht. Weil für diesen Army-Ranger-Rang, den er in dem Film hat, die dürfen keine Pferdeschwänze haben. Deswegen hat er in dem Film keinen. Und da muss er sich dran halten. Das hier, ne? Army. Die wissen, was gut ist.
Guter Typ.
Beeindruckend.
Ja, ich glaube, ich kann verstehen, warum der Film damals so gut ankam. Ich meine, der war ja schweineerfolgreich, ne? 135 Millionen hat er, glaube ich, eingespielt bei 35 Millionen Budget. Ich meine, der war für einen Oscar nominiert, der Film.
Zwei
sogar. Ja, guck mal an.
Bitte? Was habt ihr gerade gesagt?
Der war für einen Oscar nominiert.
Für zwei Stück, für bester
Alarmstufe Rot, war für 2 Oscars nominiert.
Ja, nee, einmal bestes Drehbuch und einmal bester Hauptdarsteller. Ja.
Hast du gerade Drehbuch gesagt? Und Tommy Lee Jones, oder wer?
Nein,
bester Hauptdarsteller, Steven.
Und bestes Drehbuch, hör doch mal zu.
Ich habe mich immer gefragt, warum die Leute immer auf die Oscars so schimpfen, aber.
Nein, es ist bester Tonstil und bester Ton. Ja. Aber das Gesicht war schön, das gebe ich zu.
Ja, bitte, bitte.
Nein, ich verstehe ja, warum der irgendwie damals ganz gut ankam, aber ich finde nicht.
Wir fanden den ja alle.
Wenn du dir heute
geil,
die Filme anguckst, das funktioniert nicht. Ja. Da gibt es einfach so viel Besseres, wo dir einfach auffällt, wo die Unzulänglichkeiten bei diesem Film sind. Das Problem ist, es ist eigentlich ganz lustig, dass, glaube ich, Alarmstufe Rot der Film ist, den ich viel zu häufig dafür gesehen habe, wie ich den bewerten würde, beziehungsweise wie gut ich den finde. Weil ich mir tatsächlich so häufig überlege, der muss doch mehr sein. Wie gut der besprochen wird, was der, oder wie der eben auch, was der für Bewertungen hat und sowas. Da muss doch mehr drin sein, was mich irgendwie überzeugt. Und so alle zwei Jahre landet der Film irgendwie bei mir im Player in der Hoffnung, ja, jetzt, dieses Mal sehe ich's. Nee, sehe ich nicht. Ich find's nicht.
Ja, also es gibt da draußen immer noch weitaus schlechtere Actionfilme, gerade aus dieser Zeitspanne. Das muss man nicht so sagen. Und es ist immer noch einer der besseren Steven Seagal-Filme, also beide Teile. Aber ich bin auch jedes Mal erstaunt, wie wenig mir der erste Teil gefällt. Es ist kein katastrophenfahler Film, aber es ist schon so ein Film, wo ich mir denke, boah, also jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren musst du nicht gucken. Und dann kommt halt der Kühne und sagt, komm, wir gucken an Anfang Rot 1 und 2.
Naja, ja. Das Problem ist einfach, die Langeweile zieht sich ja ein bisschen durch. Ich meine, prägnant fand ich eine Szene, wo dann die Bösewichte sagen so, haha, wir ertrinken alle Geiseln. Und wenn Steven kommt, dann können wir ihn töten. Und dann gibt's wirklich eine Schießerei, die geht eine Minute. Und die einzige Ausrede ist, ja, wir schaffen das, weil sie glauben, ich bin alleine. Und dann hat er ja dann seine fünf Freunde dabei. Und dann dreht er an so einem Ventil und dann ist es auch vorbei. So, als ob die Bedrohung dann erledigt ist.
Ja.
Ist es zu Ende. Und da sind, selbst in den Action-Szenen denke ich mir manchmal, ja.
So, dann jetzt habe ich diesen Titelmodell und die von die drei, fünf Freunde im Ohr mit Steven Seagal. Entschuldigung.
Kein Problem. Kein Problem, dafür bin ich da. Ja, und das ist nämlich auch noch so ein Punkt.
Und Steven die Möwe.
Genau. Jimmy und George. Steven die Möwe.
Können wir jetzt mal hier wieder ein bisschen ernst sein?
Entschuldigung, es gab irgendwann mal ein Singverbot in irgendeiner Folge.
Bodyguard war es, glaube ich, wo Pascal und ich gesungen haben. Da hat es das offizielle Singverbot.
Da haben wir doch alle gesungen, oder? Schreibt's uns in die Kommentare. Mir wurde gesagt, ich muss die Leute mehr einbinden. Deswegen schreibt's in die Kommentare. Was trinkt ihr gerne für Bier? Schreibt in die Kommentare.
Weil wir immer so viele Kommentare darunter haben, oder was?
Beim Robin Hood Cast hat der Sazet oder die Sazet, ich weiß nicht, ob Männlich oder Weiblich, gesagt, dass sie es ganz oder er ganz toll fand und Theresia fand sie oder er super. Und da, ne?
Er hat gesagt, er hatte Tränen in den Augen.
Ja, Theresia, danke.
Tränen in den Augen.
Grüße gehen raus an Sazet. Ja, und Prost auf dich.
Prost auf dich.
Aber nochmal zurück. Da befreit er seine fünf Freunde. Ich fand das so doof. Ich fand das so doof. Und
Steven die Möwe.
Gut, kommen wir zu Teil 2.
Leute, lass den Kühl bitte ausreden. Das ist jetzt gemein.
Ja. Ich finde, in so einem Film, der auch die erste Stunde.
Entschuldigung.
Ich höre gleich auf.
Du hast dann zugedreht, ne? Und dann war die Gefahr vorbei, ne?
Nein, aber auch. Wenn ich merke, was ihr hier vorhabt, Freunde.
Was hat er gemacht, Grill? Er hat das Ventil zugedreht. Verdammte Scheiße, er ist immer einen Schritt voraus.
Ja. Ich habe bei der Navy nur gebügelt.
Ja. Ich finde nur, in so einem Film hat es nichts dabei zu suchen, dass er Hilfe hat. Ende.
Okay.
Wo ist denn die auch immer dummerweise aus dem Drehbuch geschrieben wird, wenn Steven jetzt wieder alleine ein paar Leute tot machen soll und wenn es dann heißt, oh, ich muss mich wieder durch eine Menschenmenge schießen, dann sind sie plötzlich wieder da.
Ah. Ich habe Respekt vor seiner Handkante.
Ja, natürlich.
Ja.
Großartig.
Drehbuch ist ein schönes Stichwort für einen weiteren Trivia-Effekt und ich habe diesmal wirklich aufgepasst, nicht zu viele Trivia-Effekte rauszusuchen.
Da hättest du echt mal mehr Material, Füllmaterial besorgen können. Bevor Kühne wieder erzählt, was er voll doof fand.
Nein, und zwar, als Alarmstufe Rot in die Kinos kam, war bereits geplant, einen dritten schon langsam zu drehen. Und das Drehbuch zu diesem Film soll wohl sehr ähnlich sein, also soll so ähnlich sein, das macht gerade grammatikalisch, egal. Das Originaldrehbuch von Stirb langsam 3 wurde so beschrieben, Terroristen auf einem Schiff. Und das ist natürlich sehr ähnlich zu Alarmstufe Rot 3, deswegen wurde die ganze Geschichte von Die Hard 3 wirklich nochmal überarbeitet, sodass wir jetzt diesen Die Hard 3 haben. Das Bier kickt ordentlich rein gerade, merke ich.
Echt? Davor war das Gold aus Fort Knox auf einem Schiff?
Ja.
Großartig.
Und daraus wurde dann Speed 2.
Ja. Eine Sache müssen wir aber noch mal uns unterhalten. Er hat ja, wir sagen jetzt hier, er hat ja die seine 5 Freunde, aber er hat ja schon früher einen Sidekick. Nämlich, war es Miss Juni oder war es Miss August?
Miss Juli.
Miss Juli, ja.
Die authentischste Figur in diesem Film.
Ja, Erika Eleniak,
die war authentisch.
Die damals ein Playboy-Bunny sowie Darstellerin bei der Serie Baywatch war. Und es gibt eine Szene, und ich sagte ja schon, dass es da hier so auf der Videokassette, wo ich ihn gesehen habe, eine Szene gab, die immer so ein bisschen ausgeleiert war. Und zwar tatsächlich die, in der sie halt nackt aus der Torte springt und rumtanzt.
Grüße gehen raus an deinen Onkel übrigens.
Ja, und tatsächlich stand bei ganz vielen Trivia-Facts bei IMDb drin, dass der Film in den Bibliotheken super gelaufen ist, aber tatsächlich diese Stelle wohl immer sehr ausgeleiert gewesen sein soll. Weil die junge Dame war halt damals jung und blond und hatte große Brüste, also war sie wahrscheinlich sehr begehrt bei einigen Herren.
Die armen Menschen der 90er.
Ja, ja, also ich will ja jetzt nicht sagen, dass, wie heißt sie, Erika Eleniak?
Ja.
Das ist ja keine hässliche, aber sie ist einfach keine so gute Schauspielerin. Das hat die nicht so gut gemacht. Oder sie, also sagen wir es mal so, die Chemie zwischen Seagal.
Ja, aber sorry, da, du kannst Steven Seagal den verdammten Charming Bären daneben stellen. Der funktioniert mit niemandem. Nicht nur mit sich selbst. Selbst
als sie sich zum Schluss geküsst haben, habe ich gedacht, wo kommt das denn her?
Ist der Charming Bär der mit dem Toilettenpapier?
Ja.
Stell ich mir gerade daneben vor. Das Ende ist ja auch großartig, wie sie auf einmal küsst. Das habe ich die ganze Zeit erwartet, den ganzen Film über, weil die Chemie zwischen den beiden einfach so gut war, dass ich mir dachte,
einen Film gesehen?
Die werden Kinder zeugen.
Ja, nee.
Ich mache das zweite Bier jetzt schon auf, glaube ich.
Im zweiten Teil hätte die eigentlich vorkommen müssen, weil das war schon ein Traumpaar.
Mhm. Wir vergessen jetzt alles, was Max in der letzten Minute gesagt hat, Zuhörer. Das ist alles Schwachsinn.
Nein, ich meinte es ernst mit der Authentizität.
Mein zweites Bier tropft gerade meinen Fußboden voll. Ich hoffe,
mit der Authentizität, das meinte ich ernst. Als sie da aus der Torte gesprungen hat, das habe ich ihr geglaubt.
Ja, das konnte da hat sie.
Und auch danach, dass sie überhaupt nicht weiß, was sie jetzt tun soll. Das hat sie mir glaubhaft verkörpert. Ab da, wo sie ein Maschinengewehr in die Hand nimmt und auf einmal Leute abknallt, war es vorbei.
Aber sie sagt diesen schönen gemacht. Satz, aber ich töte nicht gerne Menschen oder ich schieße nicht gerne, sagt sie genau. Und dann sagt Steven Seagal so, ich auch nicht.
Ja, Steven Seagal rennt da rum und reißt Kehlen raus. Das findet er gar nicht gut,
das wollte ich auch zur Sprache kommen. Das war die lächerlichste Szene des ganzen Films, wie eine Kehle rausgerissen wird.
Guck dir niemals Roadhouse an.
Und diese Kehle, das war so ein Stück Trockenfleisch. Das ist einfach so ein Stück Dörr-Trockenfleisch, was einfach aus dem. Das kann man ja so einfach abmachen aus dem Hals. Das wird einfach so abgeklappt und dann ist das weg. Das ist ja der größte Bullshit, den ich je gesehen habe. Sorry.
Wir haben ja vorhin über Gary Busey gesprochen. Hm? Und ja, ich würde jetzt auch sagen, vom Oscar ist er weit weg gewesen.
Das ist eine goldene Himbeere.
Aber ich hatte tatsächlich nur bei Gary Busey und bei Tommy Lee Jones irgendwie das Gefühl, dass die genau wussten, also hier befinde ich mich gerade. Die haben ja voll aufgedreht. Tommy Lee Jones, da war es gut, Gary Busey war es schlecht, aber die waren ja komplett out of order in dem Film.
Also ganz ehrlich, je älter ich werde, desto weniger spricht mich Erika Eleniak an, desto mehr spricht mich Gary Busey mit diesen Ballonhupen an. Muss ich ehrlich sagen.
Ich bleib dabei, ich würde jetzt gerne über Teil 2 sprechen.
Okay, dann lass uns das tun. Wechseln wir jetzt rüber zu Teil 2. Aber zuvor noch Bodycon Quiz.
Zu Teil 1. Nee, das machen wir zusammen beim Double Feature am Ende. Come on. Das ist immer am Ende von der Folge.
Okay.
Danke.
Du wirst es bereuen.
Der hat irgendwas hat der vor. Der schluckt, der plant was.
Nein, ich will jetzt endlich über den Teil 2 sprechen. Denn der Teil 2 hat mir eine Sache gezeigt.
Dass Steven Seagal dicker geworden ist.
Nein, nein, nein. Das
und sich
dubelt. Erstaunlich, weil ich habe hier nicht gesehen, irgendwie die Entführung der, was weiß ich, 1, 2, 3 oder Unstoppable oder so. Ich glaube, ich mag Filme mit Zügen.
Danke, Max, jetzt sind wir auf einem Nenner.
Ich mag Filme mit Zügen und deswegen ist der ganze zweite Teil schon ein
Level-Up über Teil 1. Das können auch nur Leute sagen, die selten mit der Deutschen Bahn unterwegs sind. Ganz ehrlich.
Doch, dieses man springt immer aufs Dach, dann kommt ein Tunnel, man geht da wieder rein, dann geht man wieder raus und eigentlich geht es immer einen Gang entlang und da müsste man eigentlich immer jeden finden. Super Szenario. Gefiel mir auch schon bei, keine Ahnung, GoldenEye, der komische Referenzen hat mit einem Zug und mit einem Satelliten im Weltall, der Sachen kaputt macht. Aber GoldenEye war ja okay, danach.
Alarmstufe Rot 2, diesmal nicht gedreht von Andrew Davis, sondern von Jeff Murphy, der Jahre später als Second Unit Director bei der Herr der Ringe mit aktiv gewesen ist. Ja. Ich meine sogar auch ein gebürtiger Neuseeländer. Der hat davor diesen Film Free Jack gedreht mit Emilio Estevez und Mick Jagger. Vielleicht kennen ihn einige von euch, außer Max. Und
schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr den Film kennt, schreibt es in die Kommentare. Genau.
Wisst ihr, was mir bei der Erstsichtung aufgefallen ist, bei dem zweiten Teil? Ich fand den damals schon wesentlich brutaler als den ersten. Habt ihr das auch so empfunden? Jetzt auch bei der jetzigen Sicht?
Gut. Und zwar aus folgendem Grund nicht. Im ersten Teil machen sie was sehr Fieses. Sie sagen zur Crew, jeder, der sich wehrt, dann erschieße ich auch noch deinen Nebenmann. Das hatte für mich Wirkung. Das fand ich beeindruckend. Die erschießen einfach auch noch einen zweiten dazu und dann sollen sie mal aufhören, den Helden zu spielen. Weil es sind ja alle Militärs. Und im zweiten Teil werden einfach nur Zivilisten entführt.
So also, what? Ich bin da jetzt, also die beiden haben Gewaltspitzen. Hm? Ich weiß aber nicht, waren die nicht sogar damals zumindest auf der A-Liste?
Ja, ja.
Irgendwas war da. Ich glaube, die konntest du nicht problemlos irgendwie in der ungeschnittenen Fassung genießen.
Bei mir,
was ich heute nicht nachvollziehen kann. Ja,
bei mir ist es halt so, welches Szene ich halt hart finde, wenn diese zwei Computerexperten, dieses Turteltäubchen-Pärchen da. Die werden ja dann so ein bisschen gefoltert, nicht so wild. Aber was ich krass finde, ist, wenn die Frau da aus dem Zug geworfen wird und diese Terroristin dann so, ist es alles okay? Und sie dann so fast schon liebevoll so die Arme zur Seite nimmt und dann so, das fand ich immer, weiß ich, das hat sich so festgesetzt bei mir im Hören.
Also nichts ich gegen Tommy Lee Jones.
Nein, nichts gegen Tommy Lee Jones.
Aber die Terroristen im zweiten Teil hatten besser. Definitiv erstmal, die meisten hatten mehr Profil als alle im ersten.
Ja. Everett McGill als Bösewicht Penn und Eric Bogosian als Tyler Dane sind ein super Couple, also Bad Guy Couple. Komplett Klischee Couple, gar keine eine, Frage. Aber
der eine war für mich der Agro-Götz Otto.
Ja.
Und
der große Blonde,
ganz Weißhaarige. Ehrlich, ich habe die Zeit gestoppt, aber ich habe die beiden Filme relativ kurz hintereinander geguckt. Nicht so krass wie bei Max, weil ich habe ja noch einen gewissen ethischen Standard mir selbst gegenüber. Aber was echt krass ist, verglichen mit dem Endkampf mit Tommy Jones hält Aaron McGill als Penn am Ende von Alarmstufe Rot 2 wesentlich länger durch. Der hält fast 30 Sekunden durch.
So, ja, weil der immer wieder aufsteht.
Ja, selbst schuld, ne? Ja,
genau. Der will einfach noch eine kassieren. Da musst du immer wieder beweisen, wie der aushält. Ja, also ich finde, der zweite Teil finde ich aber genauso. Auch da die Bösewichte. Der eine ist so ein bisschen einfach so psychopathisch, genieartig Kombi. Der andere ist dieser Götz Otto. Finde ich übrigens auch wieder eine Parallele zu Der Morgen stirbt nie. Egal. Das Ding ist, dass in diesem Teil kam dann eine Szene vor, das möchte ich kurz sagen, weswegen ich weiß, dass ich den Film gesehen habe. Weil das ist die einzige Szene, an die ich mich erinnert habe. Und ich habe den Film als Kind dann mal irgendwann mal nachts gesehen. Und zwar ist es die, dass die kleine Catherine Heigl, also hier die Nichte von hier Steven Seagal, dass sie am Anfang der Folge sagt, ich habe ein Pfefferspray dabei. So. Und dann gehen sie in den Zug. Und irgendwann denke ich mir, Moment mal, die hat ein Pfefferspray und diesen Bösewicht, den habe ich doch auch schon mal gesehen. Kommt jetzt etwa die Szene, dass sie dem Bösewicht ein Pfefferspray ins Gesicht sprüht und er daraufhin sagt, das hast du in einem Kaufhaus gekauft und das kann man ganz gut verwenden gegen Heiserkeit und danach sprüht er sich in den Hals. Das ist eine gute Szene.
Aber die Szene, die habe ich mir auch gemerkt und die finde ich geil. Ich mag die.
Ja, aber ganz ehrlich, stell dir mal vor, wie jemand, er ist es gewohnt, einfach regelmäßig Pfefferspray bei heißer Kalt.
Ja, mein Gott, wenn du eben häufig Frauen begrapscht oder sowas, dann passiert eben sowas.
Wenn man es gewöhnt ist, was macht er in seiner Freizeit? Entschuldigung. Aber der hat mich fertig gemacht. Großartig.
Also, warum ich Mann! Warum ich Alarmstufe Rot 2 besser finde. Steven hat ein bisschen mehr Gegenwehr. Ich habe das Gefühl, für ihn ist es im zweiten Teil problematischer, die Leute zu töten, als im ersten. Er wird wenigstens mal angeschossen. Mhm. Gut, er wird von einem Snipergewehr in die Schulter geschossen, was auch irgendwann in dem Film vollkommen egal ist. Aber ich habe selber...
Das war die besagte Szene. Von der Sniper in den Schulter geschossen und dann, das ist doch bloß ein Kratzer.
Aber ich habe die ganze Zeit eben das Gefühl, dass er im zweiten Teil nicht immer die Trümpfe in der Hand hat. Dass er wirklich Probleme hat und eben auch, selbst hier, der hat ja dann wieder so einen Buddy da an die Seite gestellt. Mhm. Den fand ich übrigens schauspielerisch wirklich unterste Kanone. Aber er schafft einfach dieses Problem nicht zu lösen ohne ihn. Und ich habe einfach bei Alarmstufe Rot 2 das Gefühl, dass Steven nicht derjenige ist, der alles selber kann. Und das macht den Film tatsächlich für mich ein bisschen besser. Hm. So, ich fiebere etwas mehr mit.
Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich habe die relativ kurz hintereinander gesehen. Und nachdem mir klar war, der erste ist nicht so gut wie meine Erinnerung und der dann wirklich nochmal abgesagt ist, habe ich mich wirklich auf den zweiten gefreut. Und ja, der zweite, den finde ich immer noch besser als den ersten. Aber so richtig gut fand ich den auch nicht mehr. Also, oh nee. Also, das Setting ist wirklich ganz nett. Aber ich glaube, mir hätte der zweite Teil besser gefallen, wenn wir den Steven Seagal da hätten, der auch in Teil 1 war. Weil der Steven Seagal in Alarmstufe Rot 2 ist schon so das erste Anzeichen von diesem übergewichtigen, faulen, misogynen, sexistischen Vollspacken, der heute sozusagen rumläuft und sagt, er ist im Auftrag von Nordkorea und Russland unterwegs. Also ich möchte nicht zu tief ins Detail gehen, aber es gibt sehr interessante Aussagen von dem Mann, den ich wirklich sehr verachtenswert finde. Und es ist ja auch ein offenes Geheimnis und es haben ja viele bestätigt, dass er ja auch wohl zu seinen Co-Stars, hauptsächlich den weiblichen, alles andere als nett gewesen ist. Catherine Heigl hatte gesagt, dass der Dreh mit Steven Seagal alles andere als angenehm ist, weil das war wohl so ein typischer so, komm, Kindelein, jetzt lass mal schon den Hintern tätscheln. Ne? Und ich weiß nicht, Steven Seagal wirkt in diesem Film schon so noch so überheblich. Ich fand das ganz widerlich. Ich weiß auch nicht. Ich hatte damit keine Freude. Rein inszenatorisch durch dieses noch viel engere Gebiet, in dem er spielt, und die durchaus wirklich gut funktionierenden Schurken, war der besser für mich als der erste immer noch. Aber Steven Seagal, das ist so, ich weiß nicht, ist es so, es wirkte so, als ob der zwischen Teil 1 und Teil 2 diese Grenze überschritten hat für mich, aus meiner Perspektive, wo ich echt keine Freude mehr habe, diesem Mann bei irgendwas zuzusehen. Ob er jetzt Leute vertrimmt oder ob er kocht.
Naja gut, ob man Steven Seagal generell in irgendeinem Film jetzt richtig gut findet. Verstehe ich voll und ganz. Ich bin in der ganzen Steven Seagal-Thematik nicht so drin. Und selbstverständlich ist es eine Frechheit, wenn er da dann irgendwie seine Mitschauspielerin da antatscht oder sowas. Das muss zu keiner Sekunde gut geredet werden. Ich rede aber wirklich nur davon, wie der Film als Film auf mich wirkt. Mhm. Und ja, Steven Seagal hat ein bisschen weniger Bock.
Aber dafür aber mehr Kinos.
In dem Setting hat er eben auch gänzlich andere Probleme. Und Ich gehe sogar so weit, ich finde Alarmstufe Rot 2 ist der beste Steven Seagal-Film, den ich kenne. Ich mag auch den Soundtrack sehr gerne. Ich finde, da ist ordentlich was drin. Also das Setting finde ich gut. Ich finde, das ist noch wirklich so ein Stirb langsam Rip-Off, was ich noch empfehlen würde. Mhm. Aber ich habe den Film mit meiner Freundin geschaut. Grüße gehen raus.
Liebe Grüße. Selbst schuld.
Meine Freundin mag Actionfilme. Meine Freundin mag Stirb langsam. Meine Freundin mag nicht Alarmstufe Rot 2. Das hat sie zu verstehen gegeben. Ich hatte eigentlich vor, mit ihr beide Teile zu gucken, weil ich dachte, ach, mit Action, da kriegst du sie irgendwie. Und ich dachte, wir fangen mit dem zweiten Teil an, weil ich den besser konsumierbarer finde als den ersten. Und jetzt die... Ich sag mal, du musst den ersten nicht gesehen haben, um den zweiten zu verstehen.
Ja.
Ich weiß nicht, also vielleicht habe ich da auch einfach nur eine verklärte Sicht drauf. Das sage ich jetzt, ich erzähle die Geschichte jetzt wirklich vorab, weil ich glaube, ich liege falsch damit, dass ich den Film so gut finde. weil sie sagte, der war furchtbar. Also sie kann sich Steven Seagal nicht angucken, sie kann sich diese, ja, das, was du schon genannt hast, dieses Hochnäsige, dieses, ey, ich hab vor gar nichts Schiss und ich krieg jeden Gegner eh tot. Sie sagte, das war einfach ein Scheißfilm. Sie war einfach froh, als der vorbei war.
Ich glaube, der Max wollte gerade irgendwas sagen.
Also ich fand die Szene am Anfang, als er seiner Tochter Nichte, ein Teddybär mitbringt. Und diese Nichte ist jetzt, keine Ahnung, 16, 17. Und dann stellt er fest, dass das ziemlicher Quatsch ist, seiner 17-jährigen Nichte noch ein Teddybär mitzubringen. Und dann sagt er, da muss ich wohl noch viel lernen. Das fand ich so viel besser als die gesamte anfängliche Küchenszene aus Thailand, ja. Um ihn als Mensch darzustellen. Weil das würde fast zu der Rolle passen, diese Ernüchterung. Da muss ich wohl mehr lernen, weil in der Küche muss ich nichts lernen. Da ist ja der Chef, sagt das später auch noch. Und im Umbringen von Menschen und Bomben bauen, da muss er auch nichts mehr lernen. Aber im Umgang mit Nichten ist eigentlich eine ganz gute Erkenntnis. Das zum einen. Zum zweiten bietet eigentlich sozusagen der zweite Teil mit der Nichte, die er retten will, ein viel stärkeres Motiv, worum es, finde ich, also worum es geht, dass es auch was viel Persönlicheres ist. Und dass ihr sagt, dass er der Fauler war, weiß ich gar nicht, warum war der Fauler? Ich meine,
also ich finde tatsächlich, du siehst wirklich einige Szenen, wo sich hat dubeln lassen.
Okay, aber das Gewackel mit dem Messer am Ende war doppelt so lange als im ersten Teil.
Ja, aber nee, also ich finde, der Film ist tatsächlich, also wir reden von Ende der 97 oder 96 kam da raus.
Nee, 95.
Oder 95 sogar. Aber es gab so ein paar Einstellungen, wo ich dann doch zu deutlich sah, dass das gerade Greenscreen ist oder irgendwie getrickst wurde. Wobei, es gibt einen Zug-Crash als Miniatur, aber das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Das hatte fast so ein bisschen so Speed-Vibes.
Aber stopp, bevor du da einwirfst. Ja, sehe ich genauso. Du siehst bei ganz vielen Sachen, dass es schon üble Greenscreen ist. Aber, und da muss man vielleicht auch so ein bisschen die Hand für ins Feuer legen für den Film, er hat, glaube ich, eine komplett neue Technik ausprobiert.
Das stimmt, ja.
Und zwar alleine, dass dieser Zug ist selbstverständlich nicht gefahren. Und selbst wenn die innerhalb des Zuges waren, ist der Zug ja nicht gefahren. Und das war wohl mit eins der ersten Male, als eine neue Technologie ausprobiert worden ist, dass eben dass die Umgebung an dir vorbeigeht in dieser Art und Weise. Und ja, heute, wenn du dir das anguckst, sieht das selbstverständlich eher albern aus. Aber ich muss ihm einfach zugute halten, dass er da neue Technik ausprobiert hat. Und dafür sah es durchaus okay aus. Also wenn ich da an manch andere Filme aus den Mitte der 90er denke, wo du dir heute die Effekte anguckst, da gibt's doch den ein oder anderen Film, wo ich sage, das sieht aber doch mal deutlich schlechter aus, was du damals für das Größte gehalten hast.
Ja, also es ist auch, ganz ehrlich, wirklich rein subjektiv. Es ist, da hast du hast komplett recht. Die haben da wirklich viel gemacht und für sein Alter sieht er auch immer noch gut aus. Aber ich weiß nicht warum. Ich saß da vor dem Fernseher und habe mir das angeguckt und ich weiß noch, vor 3 Jahren oder so, als ich das letzte Mal geguckt habe, hat er mir Spaß gemacht. Das war kein großes Brett, aber da hätte ich den zweiten Teil ähnlich eingeordnet wie Sudden Death. Nämlich mit, ist ein Nachahmerfilm, aber ein guter, macht Spaß und fertig. Aber jetzt war es wirklich so, ich finde den immer noch besser als den ersten Teil, aber ich kann den, also ich würde jetzt keine Empfehlung mehr aussprechen. Es ist nicht mehr die Art von, nicht Action, sondern die Art von Actionheld, die mich einfach null anspricht. Nicht mehr.
Max, wie siehst du das denn jetzt? Also du hast ja jetzt auch zum Beispiel Sudden Death das erste Mal mit uns hier im Podcast gesehen.
Kurz zur Erinnerung, ja. Max, das war der Film mit dem Feuerwehrmann, der das Bein so hoch bekommt.
Ja, genau. Da ist die Erklärung in diesen Filmen eindeutig besser.
So.
Muss man einfach mal sagen. Knallhart. Das ist, also, wenn ich den direkt mit Sudden Death vergleichen würde, könnte ich nicht sagen, welchen Film ich besser fände. Ich glaube, ich würde Sudden Death zwischen Teil 2 und 1, ich würde den zweiten auf Platz 1 dann Sudden Death und dann den ersten Teil Alarmstufe Rot 1 packen. Was, also ich finde, ja, also die Action finde ich ist, wenn es vor allem um die Kämpfe geht. Ich verstehe vollkommen, was ihr sagt. Das geht alles zu schnell. Ich finde auch so mit den Handkantenschlägen, das macht mir zwar tierisch Spaß, dass er sozusagen immer mit einer Handkante die Leute platt macht. Das hat so was, sag ich mal, Unerbittliches. Aber ich verstehe, dass es sozusagen alles zu schnell geht und er sozusagen man nie wirklich um ihn bangt. Finde, jetzt im zweiten Teil und im ersten Teil, da nehmen die sich von den Aspekten her nicht viel, finde ich. Und deswegen würde ich es darauf überhaupt nicht also zurückführen, ob ich den Film jetzt besser finde oder nicht, weil es da einfach andere Sachen sind. Wie zum Beispiel das Szenario, was ich sehr viel mehr mag im zweiten Teil. Die Bösewichte mag ich sehr viel mehr. Möchte da kurz noch erwähnen, dass Jonathan Banks mitspielt, ja, bekannt als Mike aus Breaking Bad oder auch aus Beverly Hills Cop. Und Peter Green als Söldner, beziehungsweise bekannt als Zack aus Pulp Fiction. Who's Dead? Zed is Dead. Der da auch richtig, auch richtig schön schmieriger Typ ist, die mir da sehr gefallen als Besetzung der Bösewichte. Möchte noch kurz was dazu sagen zu der Folterszene der beiden Agenten oder wer auch, also die halt sich hinsichtlich dieser Satelliten da irgendwie auskannten und wo sie die Codes sozusagen aus denen rausholen mussten. Das war, fand ich auch ultimativ effektiv. Fand ich eigentlich sehr nachvollziehbar. Und
mit dieser heißen Nadel, die das
gegenüber die Frau gegenüber und dem Mann gegenüber, dass die das nie ertragen würden, dass der andere das war sehr simpel und sehr schnell und sehr, sehr gut.
Aber wisst ihr, was mir die Szene immer ein bisschen versaut, da kann der Film mal nichts für. Die Darstellerin von dieser einen Computerspezialistin der NASA oder so, die ja da auch gefoltert wird, das ist die, die dann aus dem Zug geschmissen wird, das ist dieselbe Darstellerin, die das auch bei Hot Shots 2 mit Charlie Sheen spielt.
Ah,
und wenn man das weiß, wirkt das, ist das so, weißt du, da hat man
großartig. Sofort,
ja,
großartig, weil ich dachte mir die ganze Zeit, die kenne ich irgendwoher, die spielt noch eine größere Rolle. War umso mehr überrascht, dass sie rausgeflogen ist. Cool, okay. Ja. nee, das sind noch meine positiven Aspekte, die ich alle nochmal genannt haben wollte, bevor ich zu der Hauptkatastrophe des zweiten Teils kommen darf. Darf ich?
Bitte. Ja, komm, mach.
Wie, du bist gerade im Modus. Das Schlimmste und das, was wirklich, da lachst du dir wirklich den Ast ab, ist, in Teil 2, egal wie schön die gemacht ist, die Karambolage zwischen den beiden Zügen, aber dass die ineinander reinfahren und dass dann während der Kollision schafft es Steven Seagal aufzustehen und im Zug von Abteil zu Abteil zu rennen. Ja,
und das den Geile ist, kollidierenden noch nicht mal richtig.
Den ganzen Zug durchzurennen, rauszuspringen und dann genau auf die Leiter zu treffen. Ja. Ich meine, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass es immer so es gibt, dass etwas genau haarscharf getimed ist. Es gibt es ja auch in James Bond und so. Ich finde das immer mit dem Augenzwinkern ganz witzig und was weiß ich. Aber da habe ich so richtig das Gefühl, Leute, wir hätten einfach nur die beiden Züge explodieren lassen können und unser Held hängt schon am Hubschrauber. Nein, Steven Seagal sagt, ich schreibe jetzt mal ein bisschen im Drehbuch mit und sag, ich renne durch den ganzen Zug durch, weil das noch viel cooler ist.
Witzig eigentlich, weil du es gerade sagst, Steven hatte, glaube ich, bei dem Drehbuch nicht, dieses Mal kein Mitspracherecht mehr.
Ja. Doch.
Der hat nämlich seinen Status verloren, als er hat, glaube ich, vorher auf brennendem Eis gedreht.
Ah, okay, ja.
Und es war so, dass der da seine Carte Blanche bekommen hat. Er sollte Regie führen, er hatte das Drehbuch mitgeschrieben bei Hauptdarsteller.
Oh, und
der
Film ist ja,
der ist vollkommen zu Recht gefloppt. Also vollkommen zu Recht. und dementsprechend haben sie ihm ganz, ganz viele Dinge aus dem, sein Superstar-Status, das haben sie ein bisschen gedrückt und deswegen hatte er gar nicht so viel Mitspracherecht. Ich glaube tatsächlich, dass er da durchrennt, das war eigentlich von den Drehbuchautoren genauso gewollt.
Ja, aber pass auf.
Und ich glaube auch deswegen wirkt Steven so, als ob er ein bisschen weniger Bock hat.
Ja, aber ganz ehrlich, dass die Szene an sich, dass sie unrealistisch ist, scheiß drauf, geschenkt. Es geht mir persönlich geht's darum, der läuft halt auch nicht mal richtig. Weißt du, die prallt aufeinander, er fliegt in die Ecke und dann steht er so auf und sagt dem Motto so, oh, boah, ja, was, schon 8 Uhr? Ja gut, dann gehe ich jetzt mal ins Bad. Ja, das ist unfreiwillig komisch. Also ich habe wirklich gedacht, dass ich das gesehen habe.
Ja, genau.
Was schade ist, weil ich sagte schon, das sind halt so Miniatureffekte, die ich ja sehr toll finde. Und die Szene an sich, allein dieses Reinrumsen, ist hervorragend gemacht, auch heute noch, wie ich finde. Aber dann hast du halt so ein Steven Seagal, so einen 2-Meter-Typen mit einem Pferdeschwanz, der so, oh ja, dann renne ich jetzt mal. Und ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben bei Deadly Revenge. Steven Seagal rennt immer sehr komisch. Also der macht ja alles komisch. Wie er die Waffe hält, wie er rennt, wie er Handkantenschläge verteilt. Also es ist alles so the Seagal Way, denke ich mal.
Wie das Messer hält. Aber ganz kurz, weil wir gerade dabei sind, jetzt darüber zu sprechen. Wir haben uns ja gerade eben darüber aufgeregt, dass das Duell am Ende ja im ersten Teil so katastrophal ist. Und man ja eigentlich immer für den Hauptbösewicht so ein schönes Finale haben will. Hm. Wie findest du das jetzt in Teil 2? Ich meine, der Typ will fliehen mit seinem PC in der Hand, dann wird er durch den PC durch erschossen, fliegt raus aus dem Zug, kommt dann aber doch nochmal an das Hubschrauber, an die Hubschrauberleiter, klettert ganz hoch, dann werden ihm mit der Tür die Finger abgeschnitten und er landet in der riesen Feuerlawine, in der der Hubschrauber natürlich überlebt. Ich meine, das
ja,
ist doch
so ein
schon
bisschen,
ein bisschen
wie abgeschnitten Leid.
Oh ja. Ja. So, da kommen Erinnerungen hoch und ja, die gefallen mir nicht.
Moment, abgeschnitten, der deutsche Film?
Ja.
Habe ich verdrängt, habe ich aber gesehen.
Der ist scheiße.
Ja.
Also, ich mag Eric Bogosian als Tyler Dane, als diesen Evil Hacker sehr gerne. Mhm. Aber das ist so die Szene, wo ich denke, so, du bist dann doch doof. Weil er ja wirklich diesen Laptop, wo alle Daten drauf sind, so vor seine Brust trägt, so, haha, du kannst mir nichts anhaben. Ne? Denn Technik, die vergeht nie. Und dann Steve Seagal einfach sagt so, wow, okay, dann schieße ich auf deinen Laptop und mach das dann auch. Und
das sah ich nicht kommen.
Also, das fand ich gar nicht so blöd, weil er sich den ganzen Film über...
Das fand ich toll, aber es war so der Moment, wo ich dachte, okay, ganz so clever ist er nicht.
Nee, er hat nicht damit gerechnet, dass er eben so überlistet wird. Er war...
Was heißt überlistet? Allem,
was ich, ne? Was ich eben blöd finde, ist, er liegt angeschossen auf dem Boden. Und ich habe es jetzt nochmal geprüft, er lag auch auf dieser Brücke.
Ja, das sieht man.
Aber du kommst nicht so schnell auf das Dach
ja,
des Zuges.
Also, ja, ja, nur ich muss sagen, ich mag das Ende von ihm. Ich habe es ja schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, ich mag es, wenn der Bösewicht auch ein bisschen, sage ich mal, spezieller stirbt. Ja, da bin ich ehrlich, das mag ich. Und da ist mir Logik auch vollkommen egal. Und dass er dann plötzlich von halb zerkrümmt auf der Eisenbahnbrücke plötzlich an dem Hubschrauber hängt, ist mir dann auch egal. Und dass er dann auch alle Finger verliert, ja, ich fand, muss ehrlich sagen, fand ich okay. Da hat es mich aber mehr gestört wieder, dass dieser Penn, sein ich nenne es mal der andere Bösewicht, der so ein Militärprofi ist, der mit dem Pfefferspray, dass der auch nur 30 Sekunden gegen Steve Seagal aushält und dann auch weg ist.
Ja, aber ich fand schon den Kampf Penn und Steven, das fand ich durchaus okay.
Also ja, aber ganz ehrlich, auch da gab es keinen Moment, wo du das Gefühl hast, dass Steven Seagal mein Notgerät, der geht halt nur so lange, weil ich das Gefühl hatte, also aus meiner Perspektive, dass Steven Seagal ihn so ein bisschen ja, am Leben lässt, absichtlich. Ein bisschen mit dem Spiel.
Ich finde es da eigentlich ganz spannend und interessant, dass eben der, ich will jetzt nicht sagen, dass dieser Elliot McGill, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob der noch irgendwo anders mal mitgespielt hat.
Der hat in The People Under the Stairs, Haus der Vergessenen von Wes Craven hat er mitgespielt. Das war
ja, den fand ich ja nicht so geil. Aber okay, also ich will jetzt auch nicht sagen, ob er ein guter oder ein schlechter Schauspieler ist. Kann ich nichts zu sagen, weil ich mit ihm jetzt wirklich nur prominent im Kopf habe, Alarmstufe Rot 2. Ich finde es aber richtig spannend, dass ich eigentlich die ganze Zeit mit Penn mitgefiebert habe. Weil ich... Also du hast die Angst bei dem und das fand ich wirklich eine interessante Sache. Also Steven ist einfach Superman, okay? Aber du hast die Angst in Penns Augen wirklich gesehen und er hat immer versucht, da noch was rauszureißen.
Lass uns bitte Alarmstufe Rot 1 und 2 so umschneiden, dass die Schurken die Helden sind, sodass wir mit ihnen mitbangen.
Ja, aber ganz kurz, er hat überhaupt, also das muss man auch mal sagen, er hat ja rein gar nichts aus seiner Stellung gemacht, dass er die Nichte in seiner Gewalt hat. Er hat daraus gar nichts gemacht.
Ja, ich habe das eh nicht verstanden. Hier hast du eine Handgranate.
Eben. Ja, er gibt dir eine Handgranate in die Hand. Und sie hat eine Schlinge um den Hals. Und das ist alles.
Zumal,
dann geht er einfach auf Steven Seagal los.
Kommt Catherine Heigl eigentlich nicht auf die Idee, die Handgranate einfach wegzuwerfen?
Ja, so nach dem Motto, wirklich so, weißt du,
die
so,
Fenster im
hier Zug hast die Handgranate zu. Und ja, okay, dann gehe ich jetzt mal zum Fenster und werfe die Handgranate raus.
Die Fenster waren zu. Außerdem konnte sie nicht weit genug weggehen, weil sie war ja an dieser Schlinge.
Ja, aber sie hätte es doch nach vorne oder nach hinten schmeißen können.
Ja, ist immer noch derselbe Zug. Nee, egal, pass auf. Das Ding ist folgendes, der Mann macht gar nichts daraus. Also das ist sowas von lächerlich. Und davor sagt er noch, er hat Angst vor ihm. Das war ja fast stark, als er sagt, ja. Ich habe noch nie in meinem Leben vor jemandem Angst gehabt, aber vor deinem Onkel habe ich Angst. Und das ist gut. Und dann denke ich mir so, okay, ja, mhm. Und dann gibt er eine Handgranate in die Hand und geht von hier weg. Das ist so bescheuert. Entschuldigung, das ist, wow.
Habt ihr übrigens gelesen, dass das Drehbuch von Matt Reeves ist, der The Batman gedreht hat?
Ja, und auch geschrieben hat. Matt Reeves hat das Drehbuch geschrieben, allerdings ein sogenanntes Spec-Script, also ein Skript, was nicht im Auftrag erstellt wurde, sondern halt von dem Autoren an sich, so freiwillige Arbeit, nenne ich es mal. Und das wurde wohl auch mehrfach überarbeitet. Es gab wohl auch mehrere Rewrites. Aber ja, das war einer der ersten großen Filme mit Matt Reeves Name im Abspann oder Vorspann. Das stimmt, ja. Übrigens, ja, es war also auch noch ein erstes Mal, das muss ich auch unbedingt loswerden. Ich habe ja schon gesagt, dass Steven Seagal jetzt nicht fett in dem Film ist, Gott bewahre. Also er sieht nicht aus wie ich oder Kühne. Oder Max, wir haben mittlerweile festgestellt, dass Max das auch relativ viel zugenommen hat. Tut mir leid, Max, aber wir müssen es auch mal sagen. Aber es war da wohl der erste Film mit Steven Seagal, in dem Steven Seagal wohl einen Fettweggürtel getragen hat.
Jo.
Jo.
Ja, also drei Millionen Film. Auch, hier erfahrt ihr es erst. Bei der Explosion.
Ja.
Das kriege ich auch hin.
Ja. Ich möchte vielleicht, weil wir uns, glaube ich, so langsam irgendwo auch in Richtung Ende des Ganzen bewegen, möchte ich dazu sagen, ja, ich halte gerade die Lanze für Alarmstufe Rot 2 ziemlich hoch. Ich kann nicht so ganz genau sagen, warum ich den Film so mag, wie ich ihn mag. Ich finde ihn jetzt nicht herausragend gut. Ich finde jetzt auch nicht, dass er nah an Stirb langsam oder sowas rankommt. Das ist natürlich alles Quatsch. Aber Alarmstufe Rot 2 gebe ich mir hin und wieder gerne. Aber ich bin voll und ganz bei euch. Ich verstehe jeden einzelnen Kritikpunkt. Ich weiß nur nicht, ob es eben die Mischung ist aus Setting. Also wenn ein Zug, wenn die irgendwie auf dem Zug kämpfen, hast du mich eh schon. Ich bin einfach gestrickt. Was soll ich tun? Ich finde, ungelogen, ich finde die Musik des Films mega geil. Ich habe mir das Lied jetzt in meine Spotify-Playlist reingepackt. Ich find's gut. Ich mag's wirklich. Und ich glaube, deswegen bin ich dem Film ein bisschen gnädiger gegenübergestellt, verstehe aber wirklich alles, was ihr da dran kritisiert. Also
ja. Da muss ich auch sagen, das mit dem zweiten Teil ist auch, also wie beim ersten, auch total subjektiv. Und ich bin auch selbst überrascht gewesen, weil ich den zweiten Teil immer so, auch im Frühjahr, so als, der ist gut. Das ist kein richtig saugeiler Actionfilm, Mann, guter. Dann macht er dem nichts verkehrt. Aber jetzt bei der heutigen, oder nicht heutigen, aber bei der letzten Sichtung vor 3-4 Tagen war es, glaube ich, war ich selbst überrascht, wie wenig mir der gefallen hat. Ich würde ihn immer noch als Mittelmaß bezeichnen, soweit würde ich gehen. Aber im Gegensatz zu der davor der Sichtung, wo ich wirklich gesagt habe, ey, der ist echt. Wie gesagt, für mich war Alarmstufe Rot 2 so auf einem Level wie Sudden Death. Mittlerweile ist für mich Sudden Death sehr weit über. Ja. Alarmstufe Rot 2. Und natürlich, Stirb langsam ist natürlich, da müssen wir drüber reden, der ist natürlich in den Wolken.
Allerdings. Also von den 72 Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, wird Alarmstufe 1 wahrscheinlich auf Platz 71 landen.
Alarmstufe 1 ist ein sehr schöner Titel.
Alarmstufe Rot 1 auf Platz 71 landen und Alarmstufe 2 wahrscheinlich auf Platz 69. Das ist eine Bewertung von einem halben von 5 Sternen oder einem Stern von 10.
Ja, bei mir wäre es, glaube ich, so, ich würde dem zweiten Teil 2 von 5 Sternen und dem zweiten ganz knapp 2,5 von 5 Sternen geben.
Ich würde dem ersten noch, weil ich ihn nicht gut finde, aber immer noch kurzweilig, so 2, 2,5 von 5 geben. So noch okay im Durchschnitt, weil ich, ja Max, du lachst, ich habe wirklich schon viel Scheiß im Action-Genre gesehen. Aber tatsächlich würde ich Alarmstufe Rot 2, wenn ich jetzt Letterbox-Sterne vergeben würde, 3,5 geben und auf Movie Break wird er, glaube ich, eine 6,5 oder eine 7 von mir kriegen.
Hm. Ich mag Was den. Ich gerade noch recherchiert habe, ist übrigens die durchschnittliche Bewertung auf Letterbox, habe ich jetzt gerade nur gesehen. Die ist bei 3 für Teil 1 und die durchschnittliche Bewertung von Teil 2 ist bei, jetzt dürft ihr mal raten,
2,8.
Kühne?
2,5.
Richtig! Kühne hat genau richtig, 2,5. Oh. Also tatsächlich, das finde ich ein großer Unterschied. Hätte ich nicht erwartet, weil ich auch den zweiten Teil irgendwie besser finde.
Hm. Ja. Gut, dann wird jetzt Zeit fürs Bodycount-Quiz. Ihr Lieben, wie viele Leute sterben insgesamt bei Teil 1 und Teil 2? Und danach möchte ich gerne wissen, wie es aufgeteilt ist. Aber zuerst die Frage, wie viele Leute sterben bei Teil 1 und Teil 2 insgesamt? Und weil der Schuck mich gerade eben aufgehalten hat beim Bodycount-Quiz, fängt er auch an.
Okay, also im ersten Teil sagt Steven Seagal, er glaubt, das sind so 30 Leute, die aufs Boot kommen. Die 30 sind schon mal alle tot. Und dann gibt es ja noch so ein paar Handlanger von den Militärs. Und da werden immer mal irgendwie so mit zwei erschossen. Sagen wir mal, da sterben mal so 20. Ich sag mal 50, Teil 1 und Teil 2. Achso, egal.
Insgesamt ja, Teil 50, 1 und Teil 2. 1
und Teil 2 weniger. Das ist mal wieder so eine komische Geschichte, wo im zweiten Teil weniger sterben. Gibt es irgendwie eine Großexplosion? Gibt es irgendwas, das...
Also, ich gebe euch beide den Tipp. Es ist wirklich so, im ersten Teil sterben mehr als im zweiten. Ja. Das stimmt.
Okay. Wurde mir weggenommen, was ich mir erarbeitet habe. Okay, dann sage ich, im zweiten Teil sterben 30. Also insgesamt 80.
Insgesamt 80, okay.
Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich mag deine Argumentation. Ich glaube aber, haben die nicht gesagt im ersten, als sie das U-Boot noch rüberholen, dass da noch eine Crew in dem U-Boot drin ist?
Oh, sterben die alle?
Ja, dein U-Boot explodiert.
Ja, was soll denn mit denen passieren?
U-Boot explodiert, Fleischwunde.
So, dann werden da noch ein paar erschossen. Boah, mit 80, ich hätte jetzt gehofft, dass du 70 sagst, weil ich wollte so auf die.
Komm, Bühne, 78, das stimmt, ein ganzes U-Boot, das habe ich ganz vergessen.
78, ich sag 78. Ich habe immer zu hoch getippt, ich würde normalerweise über 80 sagen, aber ich sage jetzt 78.
Du sagst das in Teil 1 und Teil 2. Wie gesagt, es geht um die Gesamtsumme von beiden Teilen. 78 sterben.
Ja, ganz kurz, wie viel sterben denn eigentlich bei dieser Düngemittelfabrik in China?
Ah, jo, natürlich.
Das wissen wir ja gar nicht.
Warte, ich sage, ich mache den Schuck, ich sage 81.
Ja, du hast dazugelernt, ich bin sehr stolz auf dich.
Okay.
Du bist ein guter Lehrer.
Ich wiederhole, es geht hier wirklich jetzt erstmal um beide Teile zusammenbegriffen. Wie viele sterben? Max, du sagst in beiden Teilen zusammengefasst 80.
Ohne U-Boot und
Kühne geht eins drüber mit 81. Die Zahlen habe ich aus der IMDb zu Tata 1 und zu All Out of Bubblegum, und zwar zu beiden Filmen, also IMDb und All Out of Bubblegum. Und insgesamt in den beiden Alarmstufe Rot Teilen sterben
5.700.
155. Damit gewinnt der Kühne die erste Runde. Jetzt möchte ich aber gerne von euch wissen, die Einzelzahlen. Wie viele sterben im 1 und wie viele sterben im 2? Ihr wisst, insgesamt sind es 155. Ihr müsst jetzt also aufteilen. Und
wir wissen auch, dass im ersten mehr sterben als im zweiten.
Genau.
Jetzt, also Kühne.
Jetzt fängt der Kühne an.
Beim ersten sollten es mehr als 77 sein.
Der Kühne fängt an, Max.
Okay.
Gut, dass du jetzt nochmal 77 gesagt hast. Ich wollte eine ganz komische Zahl sagen. Ich sage 95 zu 55.
Rechne noch mal. Es sind insgesamt 155.
Ach so. Nee, ich sag trotz alledem 95 dann zu 60.
So, 95 zu 60 für den Kühne. Max.
Ja, ich bin nicht so gut im Rechnen. Bei 155 mache ich 155.
Nochmal, was? Beim ersten Teil, Max, sagst du 100?
Ich sag beim ersten 100, beim zweiten 55.
Max?
Mhm.
Stimmt, genau. Beim ersten sind es 100, beim zweiten 55.
Ja. Ich sag mal 1-1.
Chapeau.
Schön.
Ja, ich war selbst überrascht beim ersten Teil, dass es 100 sind. Aber Steam's egal, wenn der halt einmal loslegt, da gibt's keinen Halt mehr, ne? Ja, gut. Und damit sind wir durch mit Alarmstufe Rot 1 und 2. Seid uns bitte nicht böse. Ich bin mir sicher, wir hätten zum ersten und auch zum zweiten noch so viel mehr erzählen können. Aber wir alle drei sind müde und hatten schon davor, zumindest einer von uns, ein Bier zu viel.
Deswegen,
es waren zwei.
Es waren zwei Bier vorher.
Große, oder? Ich kenne dich doch.
Nee, waren kleine.
Also nur ein halber Liter oder was?
Nee, kleine.
Man müsste mal deine Augen strahlen sehen.
Es ist interessant, was du sagst, du. Es gibt tatsächlich, den habe ich jetzt im Zuge der Recherche gefunden und auch lieben gelernt. Es gibt einen Podcast, der nennt sich Action Cult. Und die machen gerade eine große Steven Seagal Retrospektive, wo sie sich teilweise wirklich 2,5 und 3 Stunden mit den einzelnen Steven Seagal Filmen beschäftigen. Sie sind auch, glaube ich, jetzt gerade bei Alarmstufe Rot 2 angekommen. Also wer gerne mehr von Steven Seagal hören möchte, hört bei Action Cult rein. Es macht Spaß, wenn man über Steven Seagal sich lustig machen möchte.
Okay, gut. dann mache ich noch Werbung für deinen Podcast, die Movie Virgins. Wir sind gerade wieder dabei, Leute zu rekrutieren, die für dich einen Film zum ersten Mal sehen. Wenn ihr da Interesse habt, meldet euch gerne in den Kommentaren zu dieser Podcast-Folge oder zu den Kommentaren zu den letzten Movie Virgins oder schreibt den Kühne privat an oder fragt mich. Ihr kriegt ohne Probleme seine Handynummer von mir. Gar kein Problem damit.
Ich darf leider nur einmal im Jahr ran.
Ja, sorry, aber das...
Ja, unsere Aufnahme ist noch nicht mal veröffentlicht.
Ja, alles gut.
Ja. Ihr Lieben, es war mir ein Fest, aber ich muss jetzt wirklich Schluss machen, denn dass die zwei Biere wollen wieder raus. denkt dran, Movie Break gibt es bei Facebook und bei Instagram. Dort könnt ihr uns gerne auch folgen und liken. Wir würden uns sehr über Kommentare freuen, egal wo, ob bei News, Specials, Podcasts, Filmkritiken. Da, ja, haut in die Tasten. Ihr könnt auch gerne mal euch melden, wenn ihr vielleicht hier zu Gast sein wollt. Wir sind ja ein offenes Format. Ich meine, wir haben Max aufgenommen, also von daher haben wir auch nicht so große Ansprüche.
Uhu. Ich kann euch hören.
Ja, so fühlt sich das an, Max. So fühlt sich das an.
Ach, na, okay, liebe Leute. Ich sage adieu. Wobei, nein, wo muss man benehmen? Max, du wolltest, glaube ich, schon verraten, welchen Film wir als nächstes besprechen. Kann das sein?
Oh, ja. Danke, dass du es erwähnst. Das nächste Mal darf ich nämlich wieder auswählen. Und ich entscheide mich für das Science-Fiction. Ob es ein Meisterwerk ist, werden wir danach besprechen. Den Film District 9 werden wir beim nächsten Mal besprechen.
Ja, er wollte ursprünglich was, glaube ich, das fünfte Element. Und dann haben wir ihn die Nummern hochgepusht. Ja, zur nächsten Zahl, der größeren Zahl der 9.
Genau.
Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich mag den Film nämlich sehr. Ich freue mich auf eine 9. Sichtung. Und ich sag jetzt auch nochmal Tschüss und Kühne, dann gebührt dir das letzte Wort.
Ja, tschüss.
Max, dir gebührt jetzt das richtige letzte Wort.
Okay, ja. Es tut mir leid, wir waren heute alle recht müde, beziehungsweise in irgendeiner Form über der Strenge. Wir geloben Besserung.
Es waren zwei kleine Bier. Jetzt mal ganz ehrlich.
Wir haben uns den Filmen angepasst.
Und dementsprechend die Möwe.
Werden wir das nächste Mal, werden wir das nächste Mal mit einem besseren Film einen besseren Podcast abliefern.
Okay, jetzt kommen meine letzten Worte. Ich finde, nein, doch, dieser Podcast spiegelt das schon wieder, was wir normalerweise machen. Jeder, der jetzt hier das erste Mal reinhört, qualitativ viel besser, manchmal nicht immer.
So. Tschüss.
Achso, ja, es war mir eine Freude mit euch. Bis dann und tschüss.
According to the experts in such matters, if you drink, go to the movies each week. Here, a few drinks bring out the best in your personality.